Ich bin heute Morgen hier, um eine geklaute Predigt zu predigen. Also es war so, ich bin ja Trommler, wie man gerade ja auch gehört hat. Und ein Trommlerkollege von mir ist ebenfalls Pastor. Allerdings in der evangelischen Kirche, in der Landeskirche. Und er hat neulich in Rudersberg gepredigt und da habe ich mich doch richtig abholen lassen. Und dachte, Mensch, das deckt sich doch wunderbar mit den Anliegen und den Wünschen von der Gemeinde im Stauferpark hier in Göppingen. Ihr werdet gleich merken, warum. Ich erinnerte mich, dass bei eurer Ausarbeitung unter anderem auch der Wunsch geäußert wurde, dass man doch als Gemeinde wachsen will. Also nicht nur geistlich, sondern auch personell, dass neue Leute dazukommen. Und da dachte ich, das ist ganz prima. Deswegen greife ich auch Gedanken von meinem Trommlerkollege heute Morgen auf und gebe sie wieder. Auch Geschichtchen, die er erzählt hat, soll sie nicht alle von mir, sondern wiedergegeben. Aber ich denke, sie sind für uns spannend und ich muss euch warnen. Das Gute ist, ich kann mir da ein bisschen freikaufen, weil ich habe das ja nur gehört von meinem Trommlerkollegen und gebe es euch jetzt heute Morgen. Also wenn ich ein paar provokative Dinge heute Morgen erzähle, dann kommt nicht alles von mir. Der Titel der Predigt war All Inclusive. All Inclusive und andere Provokationen habe ich dazugefügt. Ich habe heute Morgen, bevor ich dann auch losgefahren bin, habe ich noch kurz in die FAZ reingeschaut und da war die Headline, also die Hauptinformation des Tages für heute war die Implosion der Kirche verhindern. Implosion, also wenn etwas in sich zusammenfällt. Da dachte ich, hoppla, wenn schon die Medien, und der FAZ gehört sicherlich auch zu den Leitmedien, schon sich Sorgen machen, dass die Kirche, salopp gesagt, vor die Hunde geht, dass die Kirche implodiert, dann ist wirklich an der Zeit, für uns Christen die Ohren zu spitzen und wirklich alles zusammenzufahren, dass wir hier das verhindern, die Implosion der Kirche verhindern. Passt zur Predigt. Die Predigt hat das Thema eigentlich Wachstum der Gemeinde. Wie kann es aussehen? Wie kann unser Wachstum auch hier im Stauferpark, hier in der Gemeinde EFG, wie kann das Wachstum aussehen? Wachstum, wenn etwas Neues geboren wird, das wissen die Frauen ja am allerbesten. Schwangerschaft ist schon auch eine herausfordernde Zeit. Und die Geburt ist manchmal eine schmerzhafte Zeit. Es ist der Hintergrund. Ich lehne mich heute Morgen an die Apostelgeschichte 10 an und die Apostelgeschichte ist ja in der Summe eigentlich ein Bericht, wie ist die Gemeinde überhaupt entstanden, wodurch und wie hat sie sich ausgebreitet. Das fing ja in Jerusalem an und hat sich dann wirklich fast wellenförmig dann ausgebreitet. Und das möchte ich heute Morgen aufgreifen. Und um die Geschichte von Apostelgeschichte zu verstehen, möchte ich mich auf die zwei Männer, die da in Apostelgeschichte 10 da so die Hauptleute waren, möchte ich mich heute Morgen auch zuwenden. Dass die zwei Männer sich begegnen, ist eigentlich ein Wunder. Aber diese Begegnung dieser zwei Männer verändert die damalige Welt bis zum heutigen Tag. Bis zum heutigen Tag. Der eine ist Petrus, Fischer vom See Genezareth und Jünger Jesu, derzeit wohnhaft in Joppe. Wer war schon mal in Joppe von euch? Waren noch viele schon in Israel gewesen, gell? Jaffa, Joppe, am Meer gelegen, nicht weit weg vom Gazastreifen, schöne Ecke. Ich durfte da mit meiner Anne schon gewesen sein. Und da war er, der Petrus, Gast bei Simon dem Gerber. Eine geschmackvolle Angelegenheit, weil der Petrus, Fischer, ist ja wieder Fischer geworden, hat noch Fisch gestunken oder gerochen, seine Klamotten vermutlich. Und er war bei Simon dem Gerber zu Gast. Und wer mal jemals bei einem Gerber war, der weiß, ich denke mal, die hätten sich gegenseitig nicht mehr gerochen, weil jeder selber so seinen Eigengeschmack mitgebracht hat. Also Petrus war der eine, Jünger Jesu, und der andere hieß Cornelius. Cornelius, er war eigentlich von seinem Job her Centurio und römischer Soldat. Er war also Soldat und Landbesitzer der damaligen Zeit. Also es war nicht einfach, so wie hier bei uns, wenn da Flüchtlinge oder Gastarbeiter kommen, die müssen sich ja schön einfügen ins System. Bei denen war es anders. Er war der Centurio, er war der Soldat, er hatte das Sagen. Somit waren die Leute grundsätzlich auch nicht sehr beliebt. Mit seiner Hundertschaft Soldaten ist er in Caesarea, das liegt dann circa 60 Kilometer nördlich von Joppe, am Meer gelegen, Caesarea, benannt nach dem Cäsar in Rom. Eine wunderschöne Gegend, wunderschöner Strand, nahe Tel Aviv. Doch dieser Cornelius, so wird berichtet, hatte Kontakt zur jüdischen Gemeinde und war eigentlich sehr geachtet. Das war schon mal sehr, sehr interessant. Er fand sich irgendwie, ich muss mich den jüdischen Gemeinden, das ist für mich interessant. Die fand er sympathisch, die fand er anziehend. Und er war auch rein menschlich, ragt er aus der ganzen römischen Besetzerschaft heraus. Es heißt, er war sehr beliebt. War sehr beliebt. Das ist sehr interessant. Und dann passierte etwas. Das waren ja zwei völlig verschiedene Personen. Römer und Petrus, der Jude. Und dann passierte etwas. Szenenwechsel in der Stadt Joppe. Petrus, der Fischer, steigt um die Mittagszeit auf das Dach seines Hauses, um sein Mittagsgebet zu verrichten. Und diesem Petrus passiert nun etwas Unerklärliches. Er sieht in einer Vision, Verzückung, Traum oder Erscheinung den Himmel offen. Und vom Himmel herab kommt dann, ja, bildlich gesprochen, so etwas wie ein weißes Tischtuch herab. Eine ganz surreale Erscheinung. Und in diesem Tischtuch drin schaut Petrus rein und sieht da wimmelt es von lauter komischen, gräuslichen Tieren. Und er kommt sich für einen Moment vor wie so ein Dschungelcamp-Kandidat. Ich habe da nur Bilder gesehen, ich habe es nie geschafft, so eine Sendung anzuschauen. Aber die Bilder, die waren für mich schon gräuslich genug. Und so geht's Petrus auch. Er sieht diese unappetitlichen Tiere und es kommt fast das Würgen, als er diese Tiere dann sieht. Alles für ihn unter der Kategorie verboten und unheilig. Nach den Regeln seiner Religion sind diese Tiere unrein, ungenießbar und auch verboten zu essen. Und von Gott her sind sie nicht zugelassen. Gott schreibt im mosaischen Gesetz, Levitikus schreibt da auch, diese Viechereien, die sollt ihr nicht essen. Wir denken da an Spinnen, Kakerlaken und ähnliches Viehzeug. Und natürlich ekelten uns. Es ist gut, dass wir so alle gefrühstückt haben. Also für ihn war das ein Unding. Diese Tiere, die er da sieht, die kann man nicht essen. Das ist etwas Scheußliches. Und dann kommt vom Himmel her plötzlich eine Stimme in das Empfinden, in dem Erschrecken von Petrus, in dem Ekel von Petrus, kommt eine Stimme vom Himmel, die sagt, steh auf, schlachte und iss. Wirf den Grill an, Petrus. Mahlzeit, dachte ich mir. Petrus schüttelt es mit Sicherheit. Und er erwidert, ich habe noch gar nie habe ich etwas Unreines gegessen. Ich werde mich doch nicht an diesem Viehzeug hier vergreifen. Da kommt eine Stimme vom Himmel weiter, was rein gemacht ist, das nenne du nicht unrein und verboten. Petrus schüttelt es, wirkt es noch immer, aber die himmlische Stimme ist hartnäckig und wiederholt, was rein gemacht ist von mir, das nenne du nicht unrein. Und dann hat er in sich einen Kampf, der Petrus. Die Stimme ist hartnäckig, sagt sie ihm immer wieder. Petrus aber bleibt verwirrt zurück. Er weiß nicht, was er mit dieser Erscheinung und dieser Anweisung tun soll. Er versteht überhaupt nicht, was diese Vision bedeutet für ihn. Und in diesem Moment ist des gräußlichen Empfindens, des Ekels von Petrus, in diesem Moment steht plötzlich eine Gefolgschaft von diesem Cornelius, von diesem Römer, vor der Tür des Hauses und fragt, ist da Petrus zu Hause? Petrus, immer noch verwirrt, begreift, Mensch, Gott hat diesen Cornelius, hat diese Gefolgschaft, diese Abordnung dieses Cornelius zu mir geschickt, fragt mich ganz persönlich. Und hier an dieser Stelle setzt jetzt der Predigttext ein, den ich euch heute Morgen mitgebracht habe, aus Apostelgeschichte 10, Vers 27 bis 36. Und er führt zum ersten Punkt der Predigt. Ich möchte euch kurz den Text vorlesen. Während er sich mit ihm unterhielt, also dieser Gefolgschaft, ging er hinein und fand dort viele Menschen versammelt. Da sagte er zu ihnen, ihr wisst, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, mit einem Nichtjuden zu verkehren oder sein Haus zu betreten. Mir aber hat Gott gezeigt, dass man keinen Menschen unheilig oder unrein nennen darf. In dieser Vision, durch diese himmlische Stimme, hat Petrus erfahren, kein Mensch ist unheilig oder unrein. Darum bin ich auch ohne Widerspruch gekommen, als nach mir geschickt wurde, sagte Petrus. Nun frage ich, warum habt ihr mich holen lassen? So spricht er diese Besucherschaft an. Da sagte Cornelius, vor 4 Tagen, um diese Zeit war ich zum Gebet der 9. Stunde in meinem Haus. Und siehe da, es stand ein Mann in einem leuchtenden Gewand vor mir und sagte, Cornelius, dein Gebet wurde erhört und deiner Almosen wurde vor Gott gedacht. Schicke jemand nach Joppe und lass Simon, der den Beinamen Petrus hat, holen. Er ist Gast im Haus des Gerbers Simons am Meer. Also es wurde ihm ganz genau gesagt, wo er hingehen soll. Sofort habe ich nach dir geschickt und es ist gut, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir alle hier vor Gott zugegen, um all das zu hören, das dir Gott aufgetragen hat. Da begann Petrus zu reden und sagte, wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Luther-Übersetzung sagt, der ihm angenehm ist. Er hat das Wort den Israeliten gesandt, indem er den Frieden verkündete durch Jesus Christus. Dieser ist der Herr aller. Was für ein crazy Bibeltext, dachte ich mir. Könnt ihr nichts mit dem Text anfangen, würde mich nicht wundern. Aber es ist eine komische Begegnung dieser zwei Männer, Cornelius und Petrus. Wir merken, Petrus wird total herausgefordert und kommt an seine persönlichen Grenzen. Erstmal an die Grenze dieser Erscheinung, muss man erstmal einordnen können, so eine Vision. Wenn wir an Vision denken, dann sind wir immer ganz happy. Ja, diese Gottesbegegnungen, das sind wunderbare Momente unseres Lebens. Aber der Petrus, dem schier das Kotzen gekommen ist, könnt ihr nachlesen. Er kommt wirklich an seine Grenzen dieser Erscheinung und er hat eine Weile gebraucht, bis er kapierte, was eigentlich diese Erscheinung für sein Leben bedeutet und was das Ganze soll. Und nun soll er ins Haus des Römers und Besatzers und Heiden Cornelius. Ihm war klar, dass er auch Gast sein wird. Also wenn der jetzt mitgeht mit dieser Gefolgschaft, ihr kennt ja das, wenn man irgendwo zu Gast ist, dann kann man nicht schleckig sein. Dann muss man, wenn was aufgetragen wird, muss man das auch honorieren und sollte das dann gefälligst auch essen. Und dem Petrus, dem kräuselt es dann schon und sagt, oh, was der Römer mir dann auftischen wird, um meine Güte. Nach orientalischer Sitte sollte man vom Festessen dann auch etwas essen. Können wir uns vorstellen, was damals ein gottesfürchtiger Israelit, der alles recht und gut machen wollte, seinem Glauben empfunden haben muss, bei dieser Herausforderung als Jude Gast zu sein bei einem Römer? Doch etwas geschieht nun in Petrus, das hat ihn total verändert. Man kann auch sagen, es passiert geistliches Wachstum. Und darum geht's mir heute Morgen. Gerade im Angesicht der Headline der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von heute Morgen, dass die Gefahr besteht, dass die Kirche implodiert. Hier in dieser Geschichte passiert geistliches Wachstum. Petrus merkt und lernt, das, was ich bisher von Jesus kannte, das umfasst viel mehr, als ich bisher, oder sagen wir so, das, was ich bisher von Jesus begriffen habe, das ist nur ein Bruchteil dessen, was eigentlich wirklich frohe Botschaft bedeutet. Die Liebe Gottes erfasst mehr, als ich bisher geglaubt habe. Das, was für mich bisher gesetzt war, scheint sich für mich aufzulösen. Ist nicht mehr tragfähig. Es ist immer etwas ungemein Spannendes, in etwas Neues wachsen zu dürfen. Wenn es nach außen geht, wenn es nach vorne geht, ist ein spannender Moment. Fordert uns aber, wenn wir ehrlich sind, persönlich auch heraus. Also ich habe viele ältere Menschen, wir haben uns vorher über alte Leute unterhalten, in Altersheime und Co. Und wenn dann alte Leute, die ihr Leben lang eigentlich gebaut haben, das war uns vorgeschrieben, das ist meine Tradition, das ist meine Kultur und Erfahrung. Und nun sollen sie plötzlich etwas ganz Neues tun, das ist eine Herausforderung. Aber hier in dieser Geschichte wächst eine All-Inclusive-Bewegung heran, die sich auswirken wird bis zum heutigen Tag. Es bedeutet, dass am Ende mehr zur Gemeinde gehören als vorher. Dieser Schlagzeugerkollege von mir erzählt eine Geschichte, die in Brasilien spielt. Er ist ein Stuttgarter Kerle, christlich sozialisiert, von Kindesbeinen auf und eigentlich weiß er, Wenn ihr nach Brasilien geht, dann bringt ihr natürlich die frohe Botschaft des Herrn nach Brasilien mit. Und da gehört Gottesdienst dazu, Bibel, Hauskreis, Gebet. Aber als er dann in Brasilien angekommen ist, so berichtet er, begegnet ihm schon auf der Straße ein Mann, der einen Monatskonsum von 60 Liter Schnaps hatte. Müsst ihr mal runterrechnen, das ist am Tag 2 Liter. Der war richtig am Boden, der war total im Eimer. Aber dieser Stuttgarter Kerle hat erlebt, wie solche Leute mitgenommen wurde auf eine sogenannte Reha-Farm. Wir würden sagen, eine Entzugsklinik. Aber die sieht in Brasilien halt ein bisschen anders aus wie bei uns in Deutschland. Doch hier lernt er, dass Mission, dass Evangelisation nicht immer zuerst mit der Bibel beginnt oder mit Gottes Wort, sondern manchmal mit der Rehabilitation, Wiederherstellung von Menschen, die so total am Boden sind. Da lernt er, dass der Alkoholentzug gerade bei ihm einmal der erste Step ist, dass der Mensch als solcher wiederhergestellt wird, dass er wieder eine Chance bekommt für neues Leben. Das hat sein Gedankengebäude schon ein bisschen durcheinander gebeutelt. Ich bin doch hingekommen, der muss jetzt erst mal predigen. Hey, das ist doch nicht in Ordnung, dass du dich da dein Leben vernichtest mit Alkohol. Nee, er hat kapiert, ich muss ihm zuerst helfen. Man muss ihn wieder lebensfähig machen, dass er überhaupt mal wieder einen Tag erlebt, ohne dass er 2 Liter Schnapsintus hat. Ich muss dazu sagen, ich war in meiner Pastorenzeit auch zu Gast beim Blauen Kreuz in Schorndorf. Da kommen Menschen hin, die suchtkrank sind und treffen sich da in der Runde. Blaues Kreuz steht unterm Zeichen des Glaubens von Christen. Christen machen das. Und ich war ebenfalls total überrascht, dass es da nicht zuerst darum geht, dass man den Leuten jetzt daheim eine Predigt serviert, sondern dass es darum geht, sich im Gespräch auszutauschen. Hey, was sind denn deine Nöte? Wie sieht denn dein Leben aus? Was kann dir helfen? Und so wurde im Miteinander Vertrauen aufgebaut in dieser Gruppe, wo sie dann regelmäßig hingegangen sind. Und es wurde daran gearbeitet, dass sie wiederhergestellt werden, dass etwas Neues in ihnen heranwachsen kann. Und ich habe damals auch einen ehemaligen Geschäftsmann dann mitgenommen zu uns in die Gemeinde und er konnte dann mal aus seinem Leben erzählen und das war für unsere Gemeinde, die Schnelle da guckt mit so großen Augen. Geschäftsmann, sehr gutes Geld verdient, hat für die ganz Großen in der Branche, für Obi und so diese große Baumärkte gearbeitet, richtig dickes Geld verdient, ist aber dann in Alkohol gefallen und hat sich sein komplettes Leben ramponiert. Frau verloren, er wurde am Ende sogar entmündigt. Irgendwann ist er aus dem Haus geflogen, klar, das hat ihm dann niemand gehört. Und dann wohnt er in einem Siedlungshaus, wo das Klo noch außerhalb der Wohnung war. Das war so ein Etagenklo. Und da kam für ihn dann ein Moment, wo er dann diesen Umschaltpunkt hatte, wo er sagt, jetzt muss ich was machen. Da saß er halb nackt auf dem Klo, die Tür war offen. Jeder, der an der Tür vorbeigelaufen ist, hat sich halb tot gelacht und der mit runtergelassenen Hose auf dem Klo sitzt. Und dermaßen dann praktisch gedemütigt hat er begriffen, ich muss was in meinem Leben ändern. Und er hat dann angefangen, wirklich in die Reha-Klinik zu gehen, daran zu arbeiten, dass er wiederhergestellt werden konnte, im Glauben auch Vertrauen zu fassen an einen lebendigen Gott, der ihm die Kraft geben kann, hier wieder nach vorne zu kommen. Als er dann bei uns war, war es schon wieder so weit, dass er regelmäßige Treffen mit seiner inzwischen geschiedenen Frau hatte. Und er durfte mit Sondergenehmigung auch wieder fahren, durfte wieder ein Fahrzeug fahren. Und so konnte er wieder langsam ins Leben hineinkommen. Mir hat es gezeigt, der Stuttgarter Kerle hat recht. Unser Denken muss manchmal erweitert werden. Manchmal beginnt Evangelisation, Mission auch zuerst einmal mit Wiederherstellung der Person. Das Zweite, was wichtig ist in dieser Geschichte, ist, wir dürfen in die Weite wachsen. Unser Horizont darf sich erweitern. Petrus sagt nämlich nun, wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass in jedem Volk willkommen ist, der ihn fürchtet und tut, was recht ist. Oder wie Luther sagt, der angenehm ist. Angenehm bedeutet im Griechischen Dechtomai ja auch so viel wie geliebt, angenommen, ein Objekt göttlichen Wohlgefallens. Ein Objekt göttlichen Wohlgefallens. Nicht nur die tiefgläubigen Leute, die Stundeleit, hat man früher gesagt, die in der pietistischen Umfeld. Nein, in jedem Volk gibt es Menschen, die Gott wohlgefällig sind, geliebt und angenommen sind. Petrus merkt, da sind noch mehr Menschen für Gott angenehm, als ich bisher gedacht habe. Dieses Gotteswort inkludiert mehr, als Petrus bisher begreifen und erfassen konnte. Also die Weite meines Verständnisses, meines Horizonts muss wachsen. Fragen wir uns, was uns als Gemeinde voranbringt, auch heute Morgen. Wenn wir vorankommen wollen, bringt uns das immer in Bewegung. Also wir müssen von unserem Standpunkt heute, müssen wir uns bewegen lassen, wegbewegen lassen, auf den anderen hin, auf den anderen zu. Petrus ist in Caesarea ja unterwegs und macht plötzlich Dinge, die er vorher nicht gekannt hat. Bedeutet für uns, vielleicht müssen wir in die Zukunft oder in der Zukunft auch Dinge tun, die wir heute noch nicht gemacht haben. Das fordert uns natürlich heraus. Etwas, was wir weiter lernen und daher logisch ist, es gehören nachher mehr Menschen dazu als vorher. So war es bei Petrus in dieser Begegnung mit Cornelius gewesen. Ist das nicht auch gerade etwas, was wir als Gemeinde Stauferpark wünschen? Wir wollen doch wachsen. Wir wollen doch auch personell mehr Menschen im Gottesdienst sein, in der Gemeinde sein. Mehr Besucher, damit wir mehr Gemeindeglieder werden. Doch zunächst passiert hier in der Geschichte etwas Unvorstellbares. Petrus sitzt mit Römer zusammen. Das ist eigentlich bei der antiken damaligen Zeit unvorstellbar gewesen. Wo es vorher mir und dir gibt oder wir und die, gibt es nun nur noch ein Wir. Wir sind zusammen. Wo es vorher ein Draußen und Drinnen gegeben hat, gibt es nun ein Wir alle hier. Als Gemeinde sind wir ja zunächst immer gut mit dem Thema Abgrenzungen. Wir sind hier in der Gemeinde, wir sind die Gläubigen, die Wiedergeborenen. Und die da draußen, die da in den angrenzenden Häusern wohnen, das sind die Ungläubigen. Also im Abgrenzen sind wir immer eigentlich recht gut. Und wir sind die Mitglieder und die anderen sind noch nicht die Mitglieder. Aber mein Trommlerkollege berichtet darüber, dass er mal über das Abendmahl gepredigt hat. Und das ist ja ein ganz heikler Punkt. Abendmahl, du meine Güte, auch in der Ökumene. Also das ist immer ein heißes Terrain, da muss man immer aufpassen. Aber er sagt Folgendes. Wie gesagt, kommt nicht von mir, kommt nur von meinem Trommlerkollege. Er sagt, dass er mal gepredigt hat in seiner Gemeinde in Stuttgart. Und da sagt er Folgendes. Wir machen heute ein besonderes Abendmahl, denn die heute zum ersten Mal da sind, die möchte ich bitten, mir beim Austeilen des Abendmahls zu helfen. Verstanden? Die machen Abendmahl und er sagt, ich will heute mal was ganz Neues machen. Ich möchte als Austeiler des Abendmahls mal diese Leute nehmen, die heute zum ersten Mal da sind. Zunächst mal war absolute Stille. Keiner hat sich geregt. Und das ist natürlich für einen Pastor immer ein peinlicher Moment. Man will eigentlich im Erdboden versinken, wenn man mal eine Bitte an das Publikum richtet und keiner regt sich. Und da will ich natürlich dann lieber im Boden versinken. Aber gut, er ist dann so hartnäckig gewesen, hat die Bitte wiederholt und gesagt, der heute zum ersten Mal da ist, den bitte ich mir zu helfen, das Abendmahl auszuteilen. Da sieht er plötzlich, wie ein Mann aufsteht. Er kennt diesen Mann, ist Amir. Amir, dessen Hintergrund ist, er ist ein Eritreer, 2015 aus dem übers Mittelmeer nach Deutschland geflüchtet. Ein Flüchtling also. Der hat in Stuttgart den Kontakt zur Gemeinde gefunden und kam nun in diese Gemeinde. Und Amir ist tatsächlich aufgestanden mit einem muslimisch geprägten Hintergrund, ehemaliger Muslim, der es richtig verstand, der Pastor braucht Hilfe. Also stand ich auf und helfte ihm und ist nach vorne gekommen. Einen hat er schon, da hat er die Bitte wiederholt und da stand der zweite auf und ratet mal, wer aufgestanden ist. Ein syrischer Kurde, ebenfalls muslimischer Hintergrund. Nun stand der Pastor da mit seinen zwei fremden Helfer. Für sein Verständnis war es das erste Mal in der württembergischen Landeskirche, dass zwei Muslime das Abendmahl austeilen. Und die Gemeinde hatte das Brot von zwei ehemaligen Muslimen empfangen. Christi, Leib gebrochen für dich. Versteht ihr, wer das sagt? Und die Gemeinde hat den Wein empfangen. Christi, Blut vergossen für dich. Vom ehemaligen Muslim. Dunkler Hautfarbe. Vielleicht hat er noch einen rechten Bart im Gesicht gehabt. Man kann darüber denken, wie man will, macht er heute Morgen kein Gesetz draus, aber vielleicht ist es das, dass am Ende mehr Leute zur Gemeinde zählen als vorher. Vielleicht sieht so Gemeindewachstum aus. Also total provozierend. Und ich gebe es der Gemeindeleitung natürlich auch weiter, mich zu verurteilen, ist völlig in Ordnung. Aber mich hat es bewegt zu hören, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das Dritte, das wir bei Petrus sehen, ist, sein Jesus ist dadurch größer geworden, dass er diese Begegnung mit diesem Cornelius hatte. Damit meine ich, auch unser Bild und unsere Vorstellung von Jesus muss größer werden, als sie heute ist. Der Trommler erzählt weiter von einer Geschichte, der ist immer noch zu Hause zum Barber gegangen. Da hat er sich dann sein Bart schneiden lassen und Haar schneiden lassen. Und dieser Barber muss wohl, also in Zuverhause, wer jemals in Zuverhause war, der weiß Bescheid, wenn es da dunkel wird und laufst da durch, da hebst du einen Gelbeidler Bargut fest. Also Zuverhause, das ist wirklich in Stuttgart nicht unbedingt die Vorzeige, das Vorzeigeörtle. Und einer aus dieser Ecke, ebenfalls Barbone im Gesicht, ist dann auf ihn zugekommen und hat gesagt, du, ich möchte dich gerne unterstützen, wenn du mal wieder nach Brasilien gehst. Ich möchte mit dir gehen und ich möchte mich einbringen für die Menschen in Brasilien. Schau mal, ich glaube, dass es ganz gut für die brasilianischen Jugendlichen ist, dass sie mal was lernen, dass sie ihr richtiges eigenes Geld verdienen können. Und er erzählt ihm, dass er gerne bereit wäre, mit ihm in Brasilien, 4 Wochen waren sie weg gewesen, dort Kurse zu geben im Bartschneiden und Kurse zu geben im Haare schneiden, damit sich die jungen Leute etwas eigenes Geld verdienen können. Jenen Jugendlichen wollte er helfen, die eigentlich keine Zukunft haben, die keine Perspektive haben, die keine Chance haben. Der Barber aus Zuverhause, ebenfalls kein Mann der Kirche, kein Mann, dem wir unbedingt unseren Geldbeutel anvertrauen würden. Und tatsächlich, er hat es gemacht, der Barber ist mit ihm nach Brasilien geflogen und hat 4 Wochen lang Kinder, Jugendliche, junge Leute eben, Teenager oder wie alt sie waren, weiß ich nicht, aber junge Leute, hat er gezeigt, wie man Haare schneidet, wie man Bärte schneidet und so konnten sie nachher ein bisschen Geld auf der Straße verdienen. Was passierte? Wieder einer mehr in Gottes Familie und Gottes Mannschaft. Der Barber ist nicht mehr so zurückgekommen, wie er gegangen ist. Versteht ihr? Was er gesehen hat, was er mit diesem Pastor erlebt hat in Brasilien, das hat ihn bewegt, hat ihn geprägt. Wieder einer mehr in Gottes Familienmannschaft. Wir hätten wahrscheinlich unsere Mannschaft nicht so ausgewählt. Wir hätten gesagt, ja, du kannst gern mit nach Brasilien, aber bist du Christ? Kannst du das Vaterunser auswendig? Wir lernen, unser Weg mit Gott ist immer ein Weg in die Weite. Da muss das Herz auch weit werden. Die Bewegung der Kirche Jesu ist von Anfang an eine Bewegung in die Weite. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte, die berichtet, wie Gottes Heiliger Geist die Menschen hinaustreibt, wie die Menschen, die angesprochen sind und ihnen zu Gottes Familie gehören, wie sie mehr und mehr und größer werden. Zum Schluss, wenn du das erleben willst, dass Gott dich in die Weite führt, dann darfst du dich gerne fragen, wo empfindest du dich als eng in deiner Sicht des anderen? Wie geht's mir da, wenn ich auf andere blicke? Wie eng bin ich? Oder wie weit ist mein Herz? Vielleicht auch in deiner Meinung über die anderen und deren Umfeld. Ich bin auch, zugegeben, ich bin auch mit Christen zusammen. Die erzählen wir dann immer, wenn wir uns mal wieder treffen. Hast du das auch gelesen? Gestern im ICE hat wieder einer, so ein Syrer, hat wieder 3 Leute gestochen. Ja, natürlich ist das passiert. Und das ist tragisch. Aber ich habe ihn noch nie erlebt, dass er mir sagt, hast du das auch erlebt? Da hat eine deutsche Frau 5 ihrer Kinder umgebracht. Versteht ihr, was ich meine? Ein bisschen provokativ, was ich heute Morgen sage, ich weiß. Aber da fokussiert man sich auf den anderen, die Fremden, die Flüchtlinge. Und ich frage mich, wie der Algorithmus bei Google bei dem funktioniert. Da kennt sich der Thomas besser aus. Welche Nachrichten der immer gefiltert kriegt, die er täglich liest, täglich hört. Vielleicht ist es wichtig, die Meinung über die anderen in deinem Leben, in deinem Umfeld, dass sich da ein bisschen was ändert. Dass wir uns auch fragen, wo bin ich eng geworden in meiner Sicht der Liebe Gottes? Wisst ihr, als Jesus dem Zachäus begegnet ist, denn alle Fromme gesagt, der Herr Jesus ist ja wohl nicht ganz sauber im Kopf. Wer weiß da überhaupt, wo der hingeht? Zum größten Halsabschneider von Jericho. Es geht gar nicht. Wenn du fromm sein willst, hockst du doch nicht mit dem an den Tisch. Lässt dich von dem auch noch einladen oder lädst dich selber ein. Aber ich denke, wir alle sind noch viel zu jung, um nicht noch geistlich Veränderung zu erfahren und geistlich zu wachsen. Lass uns zum Schluss meiner Predigt noch kurz die Schritte anschauen für konkrete Situationen, die wir gehen können, damit wir in die Weite wachsen, damit sich unser Herz verändert. Erster Schritt ist, wir müssen bereit sein, auch Unerklärliches zu entdecken, Neues zu entdecken, Fremdes zu entdecken. Und da braucht es Mut dazu. Da muss man sich wagen dazu. Das ist eine Herausforderung, das weiß ich wohl. Aber Jesus weiß, dass in unserem Leben etwas steckt, das überwunden werden muss. Dass viele Ängste in uns sind vor dem Fremden, dass da Blockaden drin sind. Oh, der sieht aber da finster aus. Ich habe diese Woche erlebt, ich habe eine Firma engagieren müssen, weil meine Qualitätssicherung halt ergeben hat, dass da nicht alles so rund gelaufen ist. Ich muss eine Firma bestellen, die dann praktisch die Nacharbeit macht. Und das sind ja meistens so Nacharbeitsfirmen, die bestehen eigentlich zu 99% aus lauter Menschen, die bereit sind, für so wenig Geld zu arbeiten. Die kommen dann überwiegend für ehemalige Flüchtlinge oder irgendwelche, die sonst nicht allzu viel bewegen konnten bislang. Und da war diese Woche auch einer dabei. Aber wenn du den gesehen hättest, meine Güte. Und einige Mensch, der macht einen gewissenhaften Job, einen guten Job. Und ich habe ihn angesprochen, wie er heißt, wo er herkommt. Ich habe ihn auf den Kopfzug gefragt, bist du Christ? Wisst ihr, was er gesagt hat? Ja. Das ist ein Kirchheim hier in der Gemeinde. In der evangelischen Kirche gibt es mittlerweile eine Gruppe in Kirchheim von 15 bis 20 iranische Christen. Das hat ihm am Gesicht gesehen, obwohl er so finster ausgesehen hat. Aber mir hat es gut getan. Man muss bereit sein, auch Unerklärliches zu entdecken. Man muss den Mut haben, auf die Leute zuzugehen, sich mit ihnen zu unterhalten. Ich bin überzeugt, dass Gott unser Leben füllen möchte mit solchen Entdeckungen, die uns herausfordern, ja, aber auch weiterbringen. Der zweite Schritt, den Jesus mit uns tun will, ist, er will unser Herz öffnen. Petrus fragt ja, hey, was ist los? Warum habt ihr mich holen lassen? Das fragt er, diese römische Abordnung vor der Haustür von Simon. Bedeutet, nimm die Herausforderung an. Gott will dein Herz in solcher Situation weiten und mutig machen. Und warum fragst du, warum habt ihr mich rufen lassen? Ich denke, du spürst, dass dein Herz bewegt werden muss, dass dein Herz geöffnet werden muss. Das ist das, was dran ist, wo wir bereit sein müssen, dass in unserem Herz etwas in Bewegung kommt, in uns etwas in Bewegung kommt. Ich habe diese Woche eine Beerdigung gemacht im Friedwald hier in Wangen, kennen wir ja inzwischen. Und das ist ein Mensch, der da mit 57 Jahren viel zu früh verstorben ist. Aus einem sozial schwachen Milieu. Und ich war bereit, auf Anfrage dann dort die Beerdigung zu machen. Ein Mensch, nicht getauft, nicht konfirmiert, die ganze Familie, alle komplett kirchenfern, der DDR aufgewachsen, geprägt. Wisst ihr, da hast du dann Menschen vor dir, die kennen das Vater unser nicht auswendig. Die Lieder, die gelaufen sind, waren von Unheilig. Kennt ihr den?
Ja. Salü, verstimmt.
Bist geboren, um zu leben. Das waren dann die Lieder. Und in diese Besucherschaft, in diese Familie, fünf Kinder, in diese Familie hinein durfte ich den Mann wertschätzen und durfte ich den Menschen die frohe Botschaft weitergeben, dass Gott den Namen kennt von diesem Mann, dass er die Menschen kennt und dass er sie lieb hat. Das war für mich die Botschaft dieses Tages, diese Woche um der Beerdigung hier. Und ich glaube, dass das Wort hineinfällt in die Herzen und auch etwas bewegt. Aber zuerst muss der mein Herz bewegen und öffnen, weil zunächst, wenn wir angefragt werden, ich habe Termine genug, es ist nicht so. Aber wenn du dann angefragt wirst, dann bist du ja zunächst einmal, keine Zeit, mein Terminkalender und hin. Und außerdem sind die ja nicht aus meiner Gemeinde. Und hier sind sie auch nicht von der Gemeinde. Es gibt tausend Gründe abzusagen. Aber was Gott will, ist, dass wir unser Herz bewegen lassen durch seine Liebe. Das Dritte ist, dass wir auch bereit sind, solche Einladungen zu hören. Da braucht es hörende Herzen dazu. In dem Bibeltext gehört ja der größte Redeteil, das ist interessant, von Kapitel 10, der größte Redeteil hat nicht der Petrus, sondern der Cornelius. Der hat der größte Redeteil. Und ich sage mir, was passiert, wenn wir bereit werden, zuzuhören, unsere Herzen, unsere Ohren zu öffnen, dass man hört, was treibt denn die Menschen an? Was belastet die Menschen? Was fordert sie heraus? Zuhören ist so wichtig und wertvoll. Ich habe letzte Woche war es, habe ich ein Gespräch mit jemandem gehabt. Wir haben ja momentan immer noch diese leidvolle Debatte über Impfen, Nicht-Impfen, über Corona, Nicht-Corona und sonst was. Dann habe ich jemanden, der völlig anderer Meinung ist wie ich, habe gesagt, weißt du was? Ich will dir zuhören. Ich will hören, wie du denkst. Das ist mir wichtig. Schon das drückt meine Wertschätzung dir gegenüber aus, dass wir im Gespräch bleiben und uns nicht in die da und die da aufdröseln lassen. Weil sonst sind wir so weit wie die Zeit damals. Wir müssen bereit sein, einander zuzuhören und nicht uns sofort in die Ecke zu stellen und uns zu verurteilen. Der vierte Schritt, was Gott tun will, ist, dass wir lernen, inklusiv zu denken. Aus diesem raus. Inklusiv zu denken. Gott sieht die Person nicht an, heißt es, sondern jeder ist ihm angenehm. Gott inkludiert viel mehr, als wir uns denken können. Also, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das bedeutet doch für mich, ich habe nicht das Recht zu urteilen, zu sagen, du gehörst dazu und du gehörst nicht dazu. Das muss ich Gott überlassen, muss ich Jesus überlassen, der Richter ist. Das fünfte und letzter Schritt ist, wir müssen bereit sein, Jesus zu sehen, uns an ihm zu orientieren. Jesus ist aller Herren Herr, steht hier am Schluss dieses Textes. Er ist Herr und Kyrios, ihm gehören wir alle. Er ist der Besitzer von uns allen, auch der Flüchtlinge, auch der Muslime, der Hindus. Ein Satz, wir haben eine Hindi, heißt man so, Frau, die Hindu ist? Hindi? Ja, keine Ahnung. Die befreundet ist mit unserer Familie. Aus Rudersberg. Und meine Frau und ich haben schon so oft erlebt, wie wenn meine Frau krank im Bett lag, ich war im Geschäft, ja, dann hast du natürlich ein Problem. Gell? Und dann kommt diese Frau und sagt, du, wenn du Hilfe brauchst, ich bin da für dich. Ich helfe dir, ich sorge dir. Und dann musst du sagen, das ist erstaunlich, wenn wir unser Herz weiden lassen, dann kriegt man völlig einen ganz neuen Blick auf die Menschen um uns herum. Und dann sind wir dankbar und freut uns, wenn Menschen uns dienen, von denen wir es nie erwartet hätten. Ja, zunächst denkt man doch, ja, da ruft jemand aus der Gemeinde an. Du, Mensch, du bist krank. Du, ich bin gern bereit, dich zu unterstützen. Ich bringe da gerne Suppe vorbei oder irgendwas. Nee, da steht ein Hindi oder ein Hindu vor der Tür und ist bereit, uns zu helfen. Wenn es heißt, ich bin Herr aller Herren, Jesus ist Herr aller und Kyrios, dann bedeutet es, dass alle Ethnien, alle Hautfarben, alle Religionen, alle Fromme und Nichtfromme, dass die dazugehören. Politisch so und politisch so Denkende. Er ist Herr aller. Das erweitert unseren Horizont gewaltig, wenn das in unser Herz hineinfällt. Wenn wir heute all inklusiv denken, denken wir an diese drei Themen. Wir sollten bereit sein, in Neues zu wachsen. Wir sollten bereit sein, in die Weite zu wachsen. Wir sollten unser Herz öffnen lassen. Sicher ist das ein Prozess. Das geht jetzt nicht mit so einer Predigt von heute Morgen. Es braucht Zeit, es ist ein Prozess, der sich entwickelt. Aber ich bin heute nach Göppingen gekommen, weil ich glaube, dass sich unser Bild, das Gott in uns bisher darstellt, dass sich das entwickeln, weiterentwickeln kann, in die Weite wachsen kann. Dann heißt es, we are the family of God. Das ist so ein Lied mal gewesen, aber ich denke, das kann auch Wirklichkeit werden. Ich glaube daran, wie es hier weitergeht. Sie wurden getauft. Und Heiliger Geist fiel über sie und wir hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. Die Römer haben den Heiligen Geist empfangen. Die Römer haben angefangen, Gott zu preisen. Die Römer sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, wo vorher keiner ein Pfifferling drauf gewetet hatte. Was für ein Traum, ist auch hier geschieht in Köppingen, hier im Stauferpark. Amen.